NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen richtig schönen Abend mit Ihnen. 50 Jahre steht er auf der Bühne. Stefan Gwildes feiert dieses Jubiläum und das mit einem Doppelalbum und einer Tour. Und gleich ist er bei mir zu Gast im Studio. Und dann wird es ein bisschen gruselig. Wir machen nämlich Lust auf die Schau Geister in der Kunsthalle Osnabrück. Einen tollen Abend für Sie. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Er gehört zu den markantesten Stimmen in der deutschen Musikszene. Das ist so irgendwo zwischen Soul, Groove und mit ganz, ganz viel Gefühl. Stefan Gwildes. Und der Mann hat wirklich Grund zum Feiern, denn er steht seit sagenhaften 50 Jahren auf der Bühne. Und sein Jubiläumsalbum heißt Das war doch gerade erst eben. Und genau dieses Gefühl, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn man so zurückblickt, irgendwie war das doch gerade. Und was ihn jetzt alles die Jahre bewegt hat, was ihn inspiriert, was ihn getragen hat und was uns bei seiner großen Tour erwartet, darüber sprechen wir jetzt im Kulturspiegel. Ich freue mich nämlich sehr, dass er hier bei mir im Studio ist. Hallo Stefan Gwildes.
Ach herrlich, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
Guten Abend. 50 Jahre auf der Bühne. Jetzt mal Hand aufs Herz. Fühlt sich's wirklich schon nach einem halben Jahrhundert an?
Eher ist es die Verwunderung, dass es so schnell gelaufen ist, dass ich mir oftmals sage, Gott, oh Gott, das ist jetzt schon 50 Jahre her. Aber es ist in der Tat so. Also ich habe ja mit 16 angefangen, Straßenmusik zu machen, weil wir auf dem Schulhof standen. Mein alter Schulkumpel Michi Reinke, den wir ja alle kennen und schätzen mit seinem Song Taxi nach Paris, da fragten wir uns nach, Mann, und wenn wir so Gitarre spielen, meinst du denn, das kommt an? Das sagt er, dann stell dir auf die Straße, dann wirst du wissen, ob das ankommt. Wenn die Leute stehen bleiben, dann wirst du sehen, dass es irgendwie interessant ist für die Menschen. Und dann habe ich mich in Hamburg-Wandsbek unter die Käseglocke gestellt mit meiner Gitarre und habe meine Bob Dylan und Simon Garfunkel und Beatles Songs gespielt und das interessierte keine Sau. Und das fand ich wiederum interessant, dass ich dachte, oh, daran muss man ein bisschen schrauben. Und das haben wir dann auch gemacht, zusammen auch mit meinem alten Schulkumpel, mit dem ich auch glücklicherweise immer noch zusammen bin, Rolf Clausen, mit dem wir dann Instrumente selber gebastelt haben. Das ist ja die 70er Jahre mal eine Zeit, die reich war von Haushalten, die der Meinung waren, man müsste alles rausschmeißen. Grammophone, geile Fahrräder und so weiter, Töpfe, so die alten schönen Emailletöpfe und all das wurden auf den Sperrmüll gepackt und ich dachte, mein Gott, die kann man auch wunderbar nutzen. Und so haben wir unser Instrumentarium aus Sperrmüll zusammengebaut, so Topfophone gebaut oder Flaschophone und ich arbeitete damals in so einem Teelager und dann habe ich mir eine schöne Teekiste mitgenommen und daraus so eine Bass-Schlagzeug-Kombination gebaut. Eine Teekiste mit so einem Basshals und da war eine Bassseite drauf und oben so ein Kreuz drüber mit ganz viel Gezumsel und Gezischel und Hupen und allem möglichen Krams. Das waren dann Sachen, die kamen dann an auf der Straße. So bildeten wir schöne Kreise und haben Straßenmusik gemacht. Das war schon spektakulär. Und zwar waren das ganz viele Songs, die auf Peter Igelhoff, einem alten Jazzer der deutschen Szene, zurückgingen.
Du hast ein Album rausgebracht, ein Doppelalbum sogar. Das heißt, das war doch gerade erst eben. Was erwartet da die Hörerinnen und Hörer?
Ja, Doppelalbum sagt ja schon, da sind zwei Scheiben drin in diesem wunderbaren Album. Und zwar ist das erste Album eine Zusammenstellung, eine Werkschau von vielen, vielen Songs, die einfach mal liegen geblieben sind. Auf der einen Seite Raritäten, die nie veröffentlicht wurden. Unter anderem ein Duett mit Caroline Beil.
Tochter von Peter Beil.
Von Peter Beil, dem bekannten Trompeter. Und viele Studiogeschichten, aber auch brandneue Geschichten, wie zum Beispiel So schön, dass du da bist oder eben der Titelsong, das war doch gerade erst eben. Und ganz klar herauszuheben, ein Duett mit der wunderbaren Annette Frier. Sowas Blödes heißt dieser Titel und wir alle kennen die Musik von Frank Sinatra und Nancy Sinatra, Something Stupid heißt es im Original. Und ich konnte sie gewinnen für dieses Duett. Wir haben zusammen eine schöne Tour gemacht mit der NDR Big Band. Und zwar war das ein Heinz-Erhardt-Abend, den wird es auch noch in Zukunft geben, unter der Leitung von Jörg-Achim Keller, der die wunderbaren Arrangements zu der Musik von Heinz-Erhardt gemacht hat. Und Annette Frier war dabei, Dietmar Beer, auch und Icke. Und immer, wenn wir so durch die Gänge liefen und Annette trällerte, sagte ich, Mensch, Annette, lass uns mal was zusammen machen. Und das hat tatsächlich stattgefunden, obwohl sie so ein pickepacke vollgefüllten Terminkalender hat.
Und ich liebe Annette Frier, sie ist auch so lustig. Also ich finde sie ganz, ganz toll. Hammer. Und singen kann Hammer. Sie auch, also ein Allround-Talent, kann man auf jeden Fall sagen. Und auf der zweiten CD, was ist da drauf?
Die zweite CD ist ein Live-Mitschnitt aus der Hamburger Leishalle. Und zwar mit dem wunderbaren Pianisten Tobi Neumann, der auch mein Produzent ist und alter Wegbegleiter und Freund. Und dem Maurice-Quartett unter der Leitung von Hagen Kur. Ein Streichquartett und eine Harfenistin ist auch mit dabei. Und das alles haben wir aufgenommen im letzten Frühjahr.
Also es gibt das Doppelalbum und es gibt aber auch eine Jubiläumstour. Was erwartet da die Besucher?
Auf dieser Jubiläumstour gibt es, das ist auch das wird so eine Werkschau von den letzten 5 Jahrzehnten sein, also die schönsten Songs. Wir haben im Internet gefragt, unsere Fans, was möchtet ihr, worauf habt ihr Lust, was sollen wir spielen? Das wird eine ganz große Rolle spielen und dann werden es auch eine ganze Menge Geschichten sein, Dönsches, die wir zu berichten haben, mit den größten Misserfolgen, die wir an diesen 5 Jahrzehnten so zu berichten haben.
Gibt es da was, wo du so dran denkst, wenn du sagst, Dönches, Misserfolge?
Ja, oh ja, das gibt, wir waren zusammen on Tour mit der Gruppe Die Strombolis. Das war eine Formation, die jazzige Musik gemacht hat, südamerikanische Klänge und ganz viel Jazz und eben deutsche Sprache auch. Und das Unikum war, das war in den 90er Jahren und das, wenn wir damit in die Redaktionsstuben der Radiostationen gingen, dann hat man immer das Gefühl, als man sah so Gesichter, als würde man gerade irgendwo reingetreten sein. Auf jeden Fall, das kam überhaupt nicht gut an. Und wir machten dann eine Tour mit Carsten Janke und wurden zum Beispiel geschickt in die wunderbare Stadt Halle an der Saale. Das war gleich nach Maueröffnung. Und wir kamen an in Halle an der Saale und fuhren auch zu dem Club, wo wir spielen sollten. Nur der Club war komplett vernagelt. So, es war mit Brettern vernagelt. Und da riefen wir Carsten Janke an. So, du Carsten, das ist den Club, den gibt's hier gar nicht mehr, was hier. Ach so, sagt er. Ja, nee, das hat sich geändert. Ihr seid jetzt in so einem Jugendclub. Da sollt ihr heute spielen. Dann fuhren wir dahin und sahen wir auch schon an dieser massiven Propaganda, die in Halle an der Saale gemacht wurde, in Form eines nagelneuen Coca-Cola-Schilds darauf stand: heute Abend 22 Uhr Beat-Konzert. Nun, wir bereiteten dann alles vor und es wurde tatsächlich auch 22 Uhr und es kam kein Schwein und wir waren fertig mit Soundcheck und hatten alles vorbereitet und 22:08 Uhr kam eine Gruppe von 10 Leuten herein in diesen Clubraum und wir fragten, wo kommt ihr denn jetzt hier? Sagten sie, ja, nebenan, wir kommen gerade aus dem Kino, da ist aber der Film gerissen und jetzt deshalb.
Nein!
Da haben wir denen ein paar Songs vorgespielt und also in dieser Art lief die ganze Tour. Es war also eine großartige Formation. Christian von Richthofen, Jürgen Attig, der wunderbare Ralf Schwarz und Icke, wir bildeten die Gruppe, die Strombolis. Und das war eine hoffnungslos fürchterliche. Es war tolle Musik, kam auch mega an, wenn mal Menschen zugehört haben. Aber die Tour war ganz grauslich.
Aber was war dein Antrieb, immer weiterzumachen? Immer zu sagen, okay, das ist jetzt richtig mistig gelaufen, aber trotzdem, ich glaube daran, ich kann das und ich will das.
Mein Antrieb generell ist die Liebe zur Musik. Das ist das und da ist es auch in erster Linie völlig egal, ob das jetzt mal Ding ankommt oder nicht. Ein ganz wichtiger Punkt ist einfach der, dass die Grundessenz, nämlich die zu musizieren beziehungsweise auch das wahrzunehmen, überhaupt zu hören, zuzuhören, so das ist großartig. Ich bin ja groß geworden mit den Giveaways meines Vaters, der Reifenhändler war und der hatte so die guten alten Platten von der arbeitete für die Firma Goodyear und der bekam so Giveaways von Sammy Davis Jr., Ella Fitzgerald und so weiter. Und damit bin ich väterlicherseits sozialisiert, musikalisch und mütterlicherseits. Meine Mutter hörte James Last und Hildegard Knef. Und das hat sich so festgebrannt in meiner musikalischen Festplatte, dass ich eben auch diese Mischung auch weitermachen. Das war, glaube ich, auch für mich, wenn man davon ausgeht, dass Kinder ja einiges mitbekommen von, ich habe nicht die Wünsche erfüllt von meinen Eltern, die haben sich was ganz anderes vorgestellt, was ich so machen sollte im Leben. Aber ich habe, glaube ich, deren Wünsche erfüllt, was die eigentlich hatten. Mein Vater war ein unfassbar begabter, also sehr, sehr musikalisch, als Reifenhändler und Hockeyspieler. Und immer wenn der vom Platz kam mit seinen Stollenschuhen, dann machte er im Clubhaus auf dem harten Holzboden erstmal einen kleinen Stepptanz. So, dann war ein riesen Gene Kelly und Fred Astaire-Fan und liebte die Musik genau wie meine Mutter.
Du hast wahrscheinlich jetzt nach 50 Jahren ja schon eine Menge gemacht, aber trotzdem immer noch Wünsche, immer noch irgendwelche Träume. Was möchtest du in den nächsten 50 machen?
Also ich möchte auf jeden Fall meinen großen Durst und meinen Hunger, was die Musik und was das Theater und was Entertainment anbetrifft, das möchte doch bitte schön niemals aufhören. Wissen wir doch alle, dass wenn es um Wahrnehmung geht oder um die Klänge dieser Welt, wissen wir doch, dass wir leider wahrscheinlich nicht so lange leben können, um all das kennenzulernen, was es für tolle Musiken gibt auf der Welt. Denn diese Welt ist so voller Klang und voller Musik, dass es so wunderschön ist, auch immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ich habe mal ein Weltbeat-Festival moderiert in Hamburg im Stadtpark 2 Jahre lang und habe dabei so wunderbare Musiker kennengelernt, die von allen Ecken dieser Welt kamen und diese Musik präsentiert haben. Ich war so erstaunt. Ich meine, wir sind ja hier in einem bestimmten musikalischen Gebiet, was wir so alles abspielen oder was wir meinen, was große Vielfalt ist. Da habe ich mal gesehen, was es für Klänge gibt, was es auch für Einstellungen zur Musik überhaupt gibt, wie man welche Bedeutung Musik hat. Und also nur ein Beispiel zu nennen, es gab eine Band von Sufis aus Pakistan, die Musik machten. Und ich fragte als Moderator, um mich da so ein bisschen darauf einzustellen, wie lange wird es dauern, wie lange ist euer Set so? Und die sagten, das kann man nie so genau sagen. Das kann eine halbe Stunde sein, das kann aber auch 2 Tage sein. Okay. Nur um das mal so, also nur um mal das Pendel mal in die andere Richtung schwingen zu lassen, wenn wir so sagen, ja, so ein Musiktitel, der sollte nicht mehr als 3:30 sein oder so. Nee, da war ein Musiktitel, es hat dann in der Tat 2,5 Stunden gedauert und es war ein Erlebnis der Sonderklasse, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ganz zum Schluss nochmal. Gibt's ein Traumduett, was du nochmal unbedingt mit jemandem singen möchtest? Oder eine Bühne, wo du unbedingt nochmal drauf stehen willst?
Also ein Traumduett ist ja auf dieser Scheibe drauf. Das war ja gerade
mit Annette.
Eben. Mit Annette Frier. So was Blödes ist da drauf. Und damit ist schon mal ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Und weitere Träume, ja, die träume ich in der Tat. Wir spielen ja in der Elbphilharmonie am 10. Oktober und am 27. Januar des nächsten Jahres. Und da wird es ein, ich war jetzt gerade in Schwerin und habe ein wunderbares Konzert mit Conchita Wurst gehört und auch gesehen. Und dabei ist ein guter Bekannter, der Nils Wanderer, ein Countertenor der Sonderklasse. Und ich hoffe, dass wir zusammen ein schönes Duett präsentieren können in der Elbphilharmonie.
Wir freuen uns auf alles, was kommt. Bedanke mich ganz herzlich, dass du hier zu uns gekommen bist ins NDR Kulturspiegel-Studio. Stefan Gwildes mit seinem Doppelalbum 50 Jahre ist er auf der Bühne. Das war doch gerade erst eben. Und natürlich, Stefan, hören wir auch was von diesem neuen Album. Und zwar den ersten Titel von der ersten CD. So schön, dass du da bist. Ist wirklich schön gewesen, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank, Stefan.
Ich danke.
NDR 1 Niedersachsen mit dem Kulturspiegel am Dienstagabend. Es wird spirituell in Osnabrück und vielleicht auch ein bisschen gruselig. Die Kunsthalle Osnabrück hat nämlich ihr neues Jahresthema eröffnet und das heißt Geister. Es geht dabei um Vorfahren, Wissensweitergabe über Generationen und die Frage, spukt es hier wirklich? Jan Niesdegge wollte es genauer wissen.
Wolkenartiger weißer Rauch liegt in der Kirche. Der Boden ist ausgelegt mit Muscheln. Sandwege führen zueinander. Verschiedene Düfte liegen in der Luft. Ein Brunnen steht abseits, speit Wasser. All das hat etwas von Spuk. Zumindest von Geistern. So interpretiert es auch die Künstlerin selbst, Chaveli Sifre.
Ich glaube, wenn man mit Gerüchen arbeitet, dann es gibt es schon Parallelitäten. Die sind so unsichtbar und die sind wie ein Weg zu Erinnerung beides. Und es gibt eine Präsenz, die da ist, aber man nicht sehen kann. Und wenn man an etwas denkt, also wenn man in einen Geruch denkt, dann kann man nicht wirklich so das fassen. No?
Ihre Installation trägt den Namen Epona. Sie gilt in keltischen Glaubenssystemen als Göttin der Fruchtbarkeit und der Pferde. Sie steht für eine befreite und zukunftsorientierte Kraft im Einklang der Natur. So versucht auch die Künstlerin, einen sinnlichen Raum zu kreieren, basierend auf ihrer eigenen Geschichte. Es ist eine von insgesamt 5 Einzelausstellungen des Jahresthemas Geister. Und warum Geister? Anna Jehle, eine der Direktorinnen der Kunsthalle.
In dem Wort Geister liegt ja einerseits der Geist, also vielleicht das Rationale, und es sind auch die Geister darin, also vielleicht sowas wie das Spirituelle, Emotionale. Und das hat ja eine lange, gewaltvolle Kulturgeschichte, auch diese Trennung dieser beiden Herangehensweisen.
Dabei steht das neue Jahresthema auch im Zusammenhang mit dem Thema aus dem vergangenen Jahr. Kinder, hört mal alle her. Ganzheitlich, vor und zurück, sagt Juliane Schickedanz, Direktorin der Kunsthalle.
Und da war es vielleicht mehr der Blick in die Zukunft. Da ging es viel um Fragen von Erziehung, Pädagogik, pädagogischen Konzepten, klar auch aus der Vergangenheit bis in die Jetztzeit, aber auch um generationalen Austausch. Und darum, und gerade um diesen Austausch, den wir gerade Gesellschaft aktuell sehr wichtig finden, quasi Konflikte, Dialoge zwischen den Generationen, damit beschäftigen wir uns immer noch, und aber unter dem Thema Geist, also es ist der Blick in die Vergangenheit.
In die Vergangenheit blickt auch Künstler Minduk Pham mit seiner Installation Never Quite Right, die den vietnamesischen Vertragsarbeitenden der ehemaligen DDR gewidmet ist. 8 Blüten zieren den Innenhof der Kunsthalle und bilden eine Sonnenuhr. Auf einer Metallplatte auf dem Boden gibt es Monatsgravuren, zudem das Datum 11. April 1980, das Datum des Vertragsabschlusses zwischen DDR und Vietnam. Nur an dieser Gravur zeigt die Uhr die richtige Zeit an, sagt der Künstler.
Das hat damit zu tun, dass natürlich dieses Event von dieser Vertragsunterzeichnung ganz real war und dass sich aber dadurch auch ganz viele Biografien letztendlich nachhaltig verändert haben.
Eine besondere Biografie spielt auch in der dritten und letzten Ausstellung, die heute veröffentlicht wird, eine Rolle. Geo von Lengerkes, ein Mann aus Niedersachsen, der den Kolonialismus Kolumbiens prägte. Zu sehen in der Installation Otras Rayas, andere Linien von Christian Diaz Orejarena. Eine schwarz-weiße Grafik, die sich dynamisch auf dem Boden des Foyers bewegt.
Das ist eine Figur, die hier auf diesem Strudel herumgeistert, aber eben auch andere Geister der Vergangenheit und auch der Gegenwart, denen ich während dieser Recherche für das Projekt begegnet bin.
Das Jahresthema Geister in der Kunsthalle Osnabrück mit 3 von 5 Einzelausstellungen und weitere folgen im Spätherbst. Insgesamt geht die Schau dann bis zum 22. Februar 2026. Viel Spaß beim Gruseln.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Die Brüder André und Michi Katawasi kommen aus Leveste und machen an vielen ungewöhnlichen Orten Musik, und das auf der ganzen Welt. Wir haben sie getroffen und mit ihnen auch über ihr großes Idol gesprochen, Robbie Williams. Dann geht es nach Lüneburg. Dort fand eine außergewöhnliche Chornacht in der St. Michaeliskirche statt. Und wir haben die Ausstellung des Künstlers Peter Heber über das Sterben im Sprengelmuseum in Hannover besucht. Einen schönen Abend für Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. André und Michi Katawasi haben schon im Kindesalter Klavierunterricht bekommen, spielen mittlerweile auch Gitarre und Schlagzeug. Das ist jetzt soweit nicht außergewöhnlich, aber die beiden Brüder aus dem kleinen Ort Leveste bei Hannover fahren mittlerweile über die Weltmeere und spielen an ganz ungewöhnlichen Orten. Uli Kniep hat die jungen Musiker mal ins Studio eingeladen, um mit den beiden über ihre Karriere und auch ihr Idol Robbie Williams zu sprechen. Every day is summer, 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 summer,
Summertime. Mit diesem Titel bewarben sich André und Michi Katawasi für die Vorentscheidung zum European Song Contest 2023 in Liverpool. Und auch wenn sie nicht in die Endrunde kamen, so war dies doch eine wertvolle Erfahrung in ihrem Musikerleben. Begonnen hat die Karriere der beiden Brüder jedoch schon viel früher. 2015 bereits ließen sie beim Wettbewerb Voice of Germany im Team Silbermond aufhorchen. Seit diesem Fernsehauftritt werden die 30 und 34 Jahre alten Brüder aus Leveste gern gebucht. Sie spielen auf verschiedenen Festivitäten, wie kürzlich sogar bei einer Schiffstaufe im spanischen Malaga im Vorprogramm von niemand Geringerem als Weltstar Robbie Williams.
Später dann, als alle, sag ich mal, gemeinsam auf die Bühne nochmal gegangen sind zu dieser Trauungszeremonie, ist er dann aus dem ganzen Getümmel von seiner riesigen Band, Security, Management, einfach direkt auf uns zugekommen. Ich dachte mir, Mama Mia, was ist jetzt los? Und da wird man auch nervös. Der Typ, der hat halt eine Ausstrahlung, ne? Ja. Wirklich, der ist ein absoluter Rockstar, ne? Und vor allem, wenn der so nah vor dir steht, ich dachte, ich mach gleich ein Rückwärtssalto vor Freude. Und dann kam er an, hat uns direkt einen Schack gegeben und meinte, ey Jungs, also auf Englisch natürlich, geile Energie, ne? Ich hab euch gehört, das war der Hammer. Der ist so sympathisch, ne? Ja, das ist wirklich unglaublich. Ja.
Die Begeisterung hört man André und Michi noch immer an. Im Herbst übrigens gehen die beiden wieder an Bord und unterhalten die Kreuzfahrer mit ihrem partytauglichen Mix aus Pop und Rock, einem Beatles-Set und eigenen Songs wie Nothing But Sunshine. Das nicht eben homogene Publikum auf dem Schiff zu überzeugen, ist eine Kunst, die die beiden mittlerweile beherrschen.
Ich bin jetzt nicht der beste Sänger, der rumläuft. Ich treffe die Töne, das ist alles schön. Wenn du jetzt hier an die Musikhochschule gehst, die singen mich alle an die Wand, ne? Aber ich glaube, was wir ganz gut können, ist wirklich so ein Gefühl zu erzeugen auf einer Party, dass alle gemeinsam feiern, dass alle Spaß haben. Und diese Mischung aus Entertainment und Gesang ist, glaube ich, das, was uns am ehesten ausmacht. Also, wenn ich jetzt so eine Oper oder sowas singen müsste, dann wäre ich auch weg vom Fenster. Ja, nee, da krepel ich ab, ja.
Bevor die beiden Sunny Boys wieder ablegen und auf große Fahrt gehen, spielen André und Michi allerdings noch am heimischen Maschsee. Und darauf freuen sie sich ganz besonders.
Wir spielen super viel in Deutschland, auch riesige Bühnen, aber hier in Hannover wollte uns nie einer hören. Und dieses Jahr kam die Anfrage rein, da haben wir uns richtig gefreut. Wir dürfen auch die erste Show spielen, quasi dann am Maschseefest, direkt auf der Hauptbühne bei NP.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das war schon eine außergewöhnliche Chornacht in der altehrwürdigen St. Michaeliskirche in Lüneburg. Die Stücke stellten höchste Ansprüche an die Sängerinnen und Sänger des NDR Vokalensembles. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals präsentierten sie unter anderem französische Chormusik des impressionistischen Komponisten Claude Debussy, aber auch andere Werke, allesamt mit Bezug zu französischen Volksliedern. Kai Rake war dabei.
Keine Verstärker, keine Mikrofone. Dafür sorgte die einzigartige Akustik der Lüneburger Michaeliskirche für beinahe magische Momente, zum Beispiel wenn das Chorensemble mit der eigenen Dynamik spielte, mal flüsternd, leise und dann wieder fast donnernd laut wurde. Dabei entstanden Klangfarben und mehrstimmige Klanggemälde, die von den rund 600 Zuhörerinnen und Zuhörern fast ehrfürchtig staunend verfolgt wurden, aus Respekt vor der Leistung des Chores. Kaum jemand wagte, nach den ersten Liedern zu klatschen. In diesem Fall war das aber durchweg positiv gemeint, sagten viele nach dem Konzert.
Ich habe mir einfach entschieden, nein, ich klatsche gar nicht. Ich mache das ganz zum Schluss, damit ich keine Pause zerstöre oder keinen Nachklang zu früh beende.
Ja, das ist richtig. Aber man musste mitzählen.
Ja, ich warte dann immer ab, bis auf ein eindeutiges Zeichen.
Also ich habe meine Frau begleitet, die im Chor singt und bin immer überrascht über die gerade leisen Töne. Ich finde es großartig, das so in Perfektion zu können und bin noch ganz mitgenommen.
Ich muss auch sagen, dass mich gerade die ersten Lieder, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Das war so, ging so nah, also es war großartig. Ein ganz tolles, ganz toller Chor.
Und auch David Chismar als Bass zuständig für die tiefen Töne empfand es als angenehm, dass das Publikum so feinfühlig reagiert hat.
Sie haben aber trotzdem zur rechten Zeit geklatscht, eigentlich nach Gefühl. Und das hat uns auch ein bisschen geholfen, weil da kann man sich ein bisschen entspannen tatsächlich.
Dem NDR-Chorensemble unter der Leitung von Peter Dijkstra war es bei aller Konzentration auf die teilweise sehr komplexen Kompositionen ebenfalls anzusehen. Dieser Abend hat richtig Spaß gemacht und viele magische Momente gehabt. Das finden auch die Chorsängerinnen Sophia Körber und Lucy de Batz.
Ich war zum ersten Mal in St. Michaelis und bin total begeistert von der Akustik. Also es war ein Träumchen, hier zu singen.
Ja, ich finde es toll. Ja. Man hat den Echo gehört danach und zwar ganz toll. Ja, genau, wo wir Forte gesungen haben, danach so wow.
Wir sind beide in der Soprangruppe und haben heute, glaube ich, die höchsten Töne gesungen. Also ganz hoher Sopran, ja.
Und wer weiß, vielleicht hat der Gedanke, dass vor rund 320 Jahren ein gewisser Johann Sebastian Bach im Chor der Lüneburger Michaeliskirche gesungen hat, den einen oder die andere Sängerin des NDR-Chorensembles beflügelt. Sophia Körber will das jedenfalls definitiv nicht ausschließen.
Wir haben davor ganz doll an ihn gedacht, dass er in seiner Jugend hier auch war. Und das ist natürlich eine Riesenehre, dann in denselben heiligen Hallen auch zu singen. Also ich war auch schon öfter in Lüneburg. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, gerne.
Für die Mitglieder des NDR-Chorensembles geht es jetzt erstmal in eine kurze Sommerpause. Dann geht es weiter zum Musikfestival in Mecklenburg-Vorpommern.
Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wie lassen sich Ereignisse darstellen, die nicht zu sehen sind? Mit dieser Frage hat sich der Künstler Peter Heber in Bezug auf das Sterben beschäftigt. Nach Besuchen am Sterbebett einer Freundin der Familie im Jahr 1993 entstand so in wenigen Tagen eine Serie von 49 Zeichnungen. Peter Heber, über das Sterben, so heißt die Schau im Sprengelmuseum. Agnes Bührich hat den Künstler in seinem Atelier in Hannover getroffen.
Das sind denn jetzt die neuen kleinen Zeichnungen.
Peter Heber sitzt in seinem hellen Atelier im Norden Hannovers vor einem dicken Stapel Zeichnungen auf Büttenpapier. Mit ihren feinen konzentrischen Strichen erinnern manche an einen Tunnel. Statt Licht am Ende taucht der Umriss eines Totenschädels auf. Er befasse sich derzeit mit dem Weggleiten, sagt der 69-Jährige.
Wie ist es, wenn man in Schlaf fällt? Oder was passiert bei einer Vollnarkose? Und was passiert wirklich, wenn man stirbt?
Als Student an der Kunsthochschule in Hamburg fragte er sich einst, wie sich Zahnschmerzen zeichnen lassen. Nach einem künstlerischen Ausdruck für das Sterben suchte der Maler vor mehr als 30 Jahren nach dem Besuch am Sterbebett seiner Nenntante.
Ich wollte kommunizieren und merkte, es kam ja kaum eine verbale Antwort. Und dann auf einmal die Beobachtung, wie reagiert der Körper? Es waren Zuckungen, es waren Veränderungen bei den Augen oder im Gesicht zu erkennen. Also sowas, als wenn es so eine nonverbale Kommunikation gibt. Ich glaube, das war möglicherweise auch nur Einbildung von mir. Ich weiß es nicht genau. Aber dann dachte ich, ja, das ist doch ein ganz spannendes Feld.
Wie Nervenbahnen verästeln sich auf einem Bild aus der damaligen Zeit schwarze Linien von einem Kraftzentrum aus in alle Richtungen. Sie sind Ausdruck der Energie, die Peter Heber im Körper der Sterbenden ausmachte. Goya und Munks Schrei haben ihn inspiriert und auch Leonardo da Vinci, dessen pathologische Studien und Vergleiche von Adern in Körpern und Bäumen. Dazu komme die eigene Naturverbundenheit, sagt der gebürtige Schleswig-Holsteiner.
Ich bin eigentlich in der Natur aufgewachsen und war als kleiner Junge, meine Großeltern waren Bauern und da war ich fast jede Ferien und ich war immer unterwegs draußen, habe mit Kühen geredet, habe Käfer gesammelt. Ich habe sehr früh angefangen, mir alles genau anzuschauen. Mein bester Freund war eine Hündin, mit der ich immer unterwegs war. Und ich habe im Grunde da gemerkt, ich kann mit diesem Tier sprechen. Should have stayed, were the
signs I ignored. Hätte ich bleiben sollen, gab es Zeichen, die ich übersah, singt Chester Bennington wenige Monate vor seinem Selbstmord. Diesen Titel von Linkin Park mache er manchmal beim Arbeiten an, sagt Peter Heber. Derzeit entsteht eine Reihe neuer, großformatiger Werke, in denen er das Sterben in der Natur thematisiert. An der Wand lehnt ein Gemälde, in dem zerklüftetes Blau und Gelb hellgraue Flächen porös überlagern.
Da geht es darum, die Vorstellung, ein Berg in seiner Veränderlichkeit ist etwas wie ein Lebewesen in dem Sinne, mit dem wir schlecht umgegangen sind. Also wir haben ihn ausgebeutet mit den Steinen, die wir da geholt haben. Und es gibt Lawinen und so weiter. Und das sind so Dinge, die mich jetzt gerade sehr beschäftigen. Und da versuche ich, das in Malerei umzusetzen.
Und so schnell kann eine Stunde vorbeigehen. Das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf kommenden Dienstag. Da gibt es natürlich wieder ganz viel Kultur. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Abend. Traumhaft geht es hier weiter bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.